Hallo und herzlich willkommen zur Folge 148 von Happy Bootstrapping. Ja, und über den heutigen Gast freue ich mich ganz besonders, weil ich das Tool selber schon sehr lange benutze. Und zwar ist heute der Moritz Hoffmann von Klokodu zu Gast. Und der hat vor 13 Jahren mit seinem Schulfreund Thomas die Projekt- und Arbeitszeiterfassung Klokodu gegründet. Und was mich total geflasht hat, der Moritz und sein Team von 35 Leuten, die bauen heute an dem Tool. Also über Umsätze sprechen wir natürlich auch, verrate ich jetzt natürlich nicht. Und das Ganze ist in einer Agentur entstanden, einer IT-Agentur, weil sie eben selber das Problem hatten, ihre Projektzeiten abzurechnen. Und so entstand dann nebenher Klokodu. Und ja, dann gab es diverse Dinge, die passiert sind, sowohl ja rechtlich wie auch in der Firma selber. Und heute sind sie eben mit 35 Leuten am Start. Wahnsinnsgeschichte. Hörst du deshalb unbedingt gleich an. Und wie immer kannst du mir Fragen zur Folge übers Kontaktformular auf happybootstrapping.de schicken. Da kannst du mir auch Vorschläge für neue Gäste schicken. Und gern kannst du den Podcast abonnieren, falls du das erste Mal hörst. Es gibt noch 147 andere Folgen mit SaaS, E-Commerce und Solo-Gründerinnen. Und ganz besonders freue ich mich natürlich, wenn du dem Podcast eine Bewertung hinterlässt. Dafür machen wir jetzt eine kurze Pause oder du kannst einfach kurz auf Pause drücken. Den Podcast gibt es auch als Newsletter, kannst du auf happy-bootstrapping.de/newsletter abonnieren. Da gibt es dann immer montags eine Zusammenfassung von der Folge. Falls du es nicht schaffst, die ganze Folge zu hören, kannst du das gerne auch machen. Wie immer suche ich auch neue Gäste. Gerade habe ich ein bisschen Vorlauf, aber freue mich immer über Vorschläge und Input dazu. So, jetzt geht's aber los mit der Folge mit Moritz und Klokodu. Ganz viel Spaß. Guten Morgen, Moritz, und herzlich willkommen bei Happy Bootstrapping.
Guten Morgen.
Ja, erzähl doch mal in deinen Worten, wer bist du, was machst du und wo bist du gerade? Ich sehe, das ist ein schöner Garten im Hintergrund. Bist du im Büro oder zu Hause?
Ich bin im Büro tatsächlich, ja. Ich bin der Moritz von Klokodu. Wir machen eine Projekt- und Arbeitszeiterfassung und sitzen in Unna, tatsächlich bei schönem Wetter heute.
In Unna hier, das ist natürlich nicht der erste Startup-Standort, an den man denkt, wenn man an Startups denkt. Da sprechen wir auf jeden Fall auch noch drüber. Es soll ja Menschen geben, die euch vielleicht nicht kennen. Kannst du mal ein bisschen erzählen, was ich genau mit Klokodu machen kann? Ich bin ja selber Nutzer, ich weiß es aber.
Genau, schon lange dabei, aber es gibt tatsächlich noch ein paar, die uns nicht nutzen. Wir erfassen Arbeits- und Projektzeiten, vor allem für Dienstleister, wie du es eben auch bist. Und ja, haben uns zur Aufgabe gemacht, einfach bessere Zeiterfassungen zu machen, dass man eben die Zeiten auch detaillierter auflisten kann, dass man nicht nur weiß, wann man irgendwie gestartet hat und wann man Pause gemacht hat, sondern eben auch ganz genau die Tätigkeiten hat und am besten das hinterher auch in Rechnung stellen kann.
Möglichst einfach, ja. Das finde genau. Ich zum Beispiel das Charmante dran. Euch gibt es ja auch schon länger. Wie groß seid ihr heute? Das ist was, was mich zum Beispiel überrascht hat.
Ja, mittlerweile sind wir 35 Leute gestartet, tatsächlich vor 13, 14 Jahren ungefähr zu zweit und ja, komplett alles selbst aufgebaut, gebootstrapped und eben mittlerweile in zwei Büros tatsächlich sogar. Wir sitzen auch noch in Bayern in Fürth und ja, ein relativ großes Team mittlerweile um die Software drumherum gebaut.
Ja, und für 35 Mitarbeitende braucht man wahrscheinlich auch ein bisschen Umsatz. Kannst du dazu ein bisschen was sagen? Wie viele Kunden habt ihr? Wie viel Umsatz macht ihr ungefähr?
Auf jeden Fall, also gerade weil wir das eben auch komplett eigenfinanziert haben, war unser Leitmotiv eigentlich immer, dass wir nur so viel ausgeben, wie wir auch reinbekommen und uns da eben nicht übernehmen und ja, sind mittlerweile jetzt bei über 500.000 MAA gelandet. Ja, das heißt, können auch ganz gut die Mitarbeiter bezahlen und auch unsere Werbeausgaben, die mittlerweile etwas größer sind, damit entdecken. Kunden haben wir über 10.000 bezahlende Kunden. Also da auch eine ganze Bandbreite vom kleinsten ja, Freelancer, der es sogar kostenlos bei uns bekommt, über ganz viele kleinere Firmen, so zwischen 5 und 10 Mitarbeitern, über etwas größere Agenturen, Dienstleister, bis hin auch zu ein paar Großkunden mit mehreren 100 Mitarbeitern.
Habe ich schon gesehen, gibt es ein Logo, das heißt Bechtle. Da bin ich auch mal gespannt, was du dazu erzählen kannst. Das ist ja auch schon eine Firma, wo ich jetzt gedacht habe, okay, die haben das vielleicht selber entwickelt. Ja, du hast erzählt, 12, 13 Jahre ist es her. Gehen wir mal paar Schritte zurück tatsächlich. Damals, wie habt ihr damit angefangen? Damals gab es wahrscheinlich noch nicht viel Zeiterfassungsfirmen. Was war euer Use Case oder wie bist du überhaupt zur IT gekommen? Fangen wir mal da an.
Genau, ich springe vielleicht einen Schritt zurück. Also ich habe mit dem zweiten Gründer, mit dem Thomas, wir sind schon zusammen zur Schule gegangen. haben uns schon immer für Informatik und Programmierung interessiert. Das fing schon 9. Klasse an, haben dann so zur Abi-Zeit angefangen, ein bisschen was selbstständig zu machen, weil aus heutiger Sicht natürlich ist eher klein, hier mal eine Webseite für einen Bekannten, hier mal was gemacht, PCs eingerichtet, was man eben so macht, um ein bisschen Taschengeld dazu zu verdienen. Haben dann mehr oder weniger durch Zufall auch ein Partyportal gegründet mit Partyfotos, Foren und so weiter. Und ja, überraschenderweise wurde das relativ groß, wo wir auch relativ viel Zeit reinstecken mussten und sind darüber irgendwie ins Informatikstudium dann auch geschlittert. Und haben uns erstmal mit dieser Webseite auch so ein bisschen das Studium querfinanziert. Parallel
mit immer Werbung. Auch,
genau, mit also Werbung mit drauf. Ganz klassischen Bannerwerbung, wie das früher so war, da drauf gab es teilweise auch Partys veranstaltet. Alles, was da so drumherum anfiel. Und ja, nebenbei oder was auch immer gerade mehr der Schwerpunkt war, Informatik studiert. Und die Programmierung und das ganze, nennen es jetzt ungern eine Agentur, aber letztendlich war es so eine IT-Agentur, die wir dann parallel aufgebaut haben, wo wir Webseiten programmiert haben, Online-Shops programmiert haben, nebenbei eben aufgezogen, um uns das Studium zu finanzieren.
Okay. Und wie lange habt ihr das gemacht? Also Partyportal, da haben wir ja ein bisschen, da haben wir eine Parallele, das haben wir auch gemacht. Anfang der, bei uns ging es 2001 damals los, ist ja auch schon eine Weile her. War eine spannende Zeit auf jeden Fall. Wie seid ihr darüber gekommen dann zu Clocodoo? Oder seid ihr dann, gab es noch einen Zwischenschritt?
Ähnliche Zeit bei uns, das fing eher 2003 an, also ein bisschen später, ging dann einige Jahre richtig gut, lief gut, wurde größer. Aber so Ende der 2000er Jahre, 2007, 2008 ungefähr, merkt man, dass das ja nichts ist, wo wir irgendwie dauerhaft von leben können, wo wir auch Vollzeit uns reinhängen wollen. Facebook wurde da zu der Zeit gerade groß und man hat gemerkt, okay, die Leute wollen eigentlich sowas haben und jetzt nicht unbedingt also im lokalen Partyportal ihre Zeit verbringen. Wir haben uns dann eben mehr auf die Programmierung, Webseiten konzentriert und das weiter ausgebaut und da dann aber eben festgestellt, dass wir eigentlich ein Problem haben, diese ganzen Sachen den Kunden auch in Rechnung zu stellen. Wir hatten ja teilweise auch etwas größere Projekte, die dann auch länger liefen. Und wenn man hinterher dem Kunden dann so eine Rechnung über, ich weiß nicht, wie viel es damals waren, vielleicht 8.000, 9.000 Euro schickt, ohne das weiter auflisten zu können, was man eigentlich gemacht hat, dann hauen die abends das erstmal um die Ohren. Dann haben wir gemerkt, dass wir das so nicht machen können, sondern denen irgendwie ein bisschen mehr Input liefern müssen. Und haben dann eben versucht, die Zeiten ja erstmal genauer zu erfassen, um genau zu wissen, was haben wir da eigentlich gemacht. Wir wussten manchmal hinterher am Ende des Monats gar nicht, wie viel Zeit haben wir jetzt für diesen Kunden eigentlich verbraucht. Er hat uns irgendwelche Feature-Anfragen geschickt, er wollte da noch was geändert haben. Wir haben das natürlich gemacht und hinterher dachten wir, ja gut, wir müssen irgendwie dafür jetzt auch Geld kriegen. Haben das manchmal so ein bisschen geschätzt oder im Vorfeld einfach einen Festpreis vereinbart, aber wussten nie so richtig, wo stehen wir damit jetzt eigentlich. Und sind dann da hingekommen, dass wir gesagt haben, okay, wir brauchen da irgendwie, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir es damals noch Projektzeiterfassung genannt haben, aber irgendwas, womit wir einfach rausfinden können, wie viel Zeit haben wir da wirklich reingesteckt und wie kriegen wir das auch transparent dem Kunden in Rechnung gestellt.
Und das habt ihr zu zweit dann entwickelt?
Genau, wir haben uns gedacht, also es gibt relativ wenig Softwarelösungen. Wir wollten auf jeden Fall damals schon eine Cloud-Lösung haben, auch wenn die noch gar nicht so hieß. Aber dadurch, dass wir auch an zwei Standorten dann da schon tatsächlich gearbeitet haben teilweise und also zumindest an zwei Büros und generell einfach ohne große Hardware aufgestellt waren. Wir hatten keinen Serverraum oder irgendwas, wie wir so klassische Firmen vielleicht haben. Wir wollten einfach eine schlanke Lösung haben und sind dann erst bei Toggle gelandet, die es damals auch schon gab. Und so ein bisschen rumgeschaut, was es dann die Richtung noch gibt, aber das sagt uns alles nicht so richtig zu. Und ja, da wir beide programmieren konnten, haben wir uns ein bisschen leichtsinnig gedacht, das können wir besser und machen das mal eben in ein paar Monaten fertig. Was im Nachhinein natürlich etwas länger gedauert hat alles, aber das waren die Grundzüge für Clocodoo.
Ja. Okay, und dann habt ihr das parallel zu eurem normalen Entwicklungsgeschäft betrieben. Wie lange habt ihr das gemacht?
Genau, also die erste Version hat ungefähr ein Jahr gebraucht, bis wir damit online gehen könnten. Hat das also hauptsächlich erstmal für uns entwickelt, um das selber zu nutzen, aber dann sehr, sehr schnell, also während der Entwicklung eigentlich schon gesagt, okay, das wird etwas, was man auf jeden Fall auch an den Markt bringen kann. Das wollen wir dann eben auch anderen zur Verfügung stellen. Und ja, haben das am Anfang aus unserem Bedarf raus auch weiterentwickelt, also eigentlich immer das programmiert, wo wir sagen, okay, das können wir beide jetzt gerade gebrauchen. Haben das Ganze dann sehr lange parallel zu dem Agenturgeschäft betrieben, weil es am Anfang natürlich auch einfach noch keine Einnahmen gab und wir uns irgendwie finanzieren mussten. Und ja, beides parallel einfach aufgebaut. Also immer, wenn wir gerade ein bisschen Luft hatten bei Agenturaufträgen, haben wir da mit Clocodoo weitergearbeitet, manchmal eben auch weniger, mal einen Monat konnten wir leider gar nicht weiterentwickeln. Mal einen Monat wieder etwas mehr und das nach und nach dann ausgebaut.
Und wie lange habt ihr es parallel betrieben dann zu eurem Dienstleisterleben?
Leider lief das Dienstleisterleben ziemlich gut, sodass wir da auch gar nicht so richtig den Absprung geschafft haben. Also wir haben dann da auch Mitarbeiter eingestellt, waren zwischendurch 5 Leute. Und ja, dadurch, dass wir immer wieder Aufträge reinbekommen haben, auch weiter ausgebaut. Und dadurch ist Klokodur aber leider etwas zu kurz gekommen und haben das dann bis 2017 tatsächlich beides parallel betrieben. Und dann durch ein paar glückliche Umstände im Nachhinein konnten wir das Agenturgeschäft dann auch einfach abschließen oder beenden und haben uns ab da voll auf Klokodur konzentriert.
Werbung. Wer von euch schon mal eine Kasse einrichten musste, weiß, das ist meistens kompliziert und teuer. Mit PostGo von Unser geht's aber jetzt auch einfach und günstig, um nicht zu sagen gratis. Ihr bekommt eine mobile Kasse, die einfach funktioniert. Ob Kartenzahlung, Apple Pay oder Barzahlung. On top bietet die Kassensoftware smarte Tools für die Bestandsverwaltung, Kundenbindung, Verkaufsanalysen und vieles mehr, was euch wirklich weiterbringt. Und das gratis? So ist es. Die Aktion läuft über die Initiative Deutschland zahlt digital. Zu den Unterstützern zählen auch Unser und Mastercard. Und die übernehmen im ersten Nutzungsjahr alle Kosten. Ihr bekommt das Gerät umsonst und zahlt keine Transaktionsgebühren. Mach also jetzt mit und alle Infos findest du auf unzer.com. unzer.com. Werbung Ende. Das heißt, seit 2017 seid ihr erst sozusagen Vollzeit für Klokodur unterwegs.
Genau, kann man so sagen. Also vorher natürlich auch, wir waren Vollzeit selbstständig, hatten eben auch Mitarbeiter, ja. Aber von der Arbeitszeit auch allein vom Kopf her, das war so ein wichtiges Learning. Wir waren einfach gar nicht voll drin, das hat man eben auch gemerkt.
Und was hat euch da reingebracht in diese Situation? Gab es da irgendeine gesetzliche Änderung, die irgendwie Arbeitszeiterfassung erfordert hat? Gab es einen großen Kunde, der gekommen ist und dann war es möglich? Oder was war so der Game Changer zu dem Zeitpunkt?
Da kamen mehrere Sachen zusammen. Zum einen hatten wir jetzt durch diese 5-6 Jahre, die Klokodur schon online war, eben ein paar Kunden gewonnen. Das waren jetzt noch nicht die Riesenumsätze, aber zumindest sowas, womit man schon ganz gut zurechtkam. Und nebenher gab es einfach bei uns intern ein paar Änderungen. Also ein langjähriger Mitarbeiter ist gegangen, der wollte sich weiterentwickeln und plötzlich saßen wir noch zu dritt da. Der Thomas, ich und ein Mitarbeiter. Und da haben wir gesagt, okay, von den Zahlen her, das passt jetzt, dass wir uns damit auch finanzieren können. Das heißt, wir brauchen eigentlich gar kein Agenturgeschäft mehr. Hatten da ein paar ganz nette Kunden, auch ganz schöne Aufträge. Wir haben gesagt, nee, entweder machen wir das jetzt oder nie. Und haben dann eben einfach allen Kunden gesagt, dass wir eben die Aufträge noch zu Ende führen, aber eben nichts Neues mehr annehmen. Und ja, innerhalb von ein paar Monaten dann voll auf Klokodur gesetzt.
Das heißt, wenn ich dich jetzt nach wichtigen Meilensteinen fragen würde, dann wäre das einer gewesen sozusagen, der 2017. Was gab es noch? Was fällt dir noch so ein? Also der erste Kunde, der sich registriert, der erste große Kunde, der kommt und auf einmal euch ein ganz anderes Wirtschaften ermöglicht hat? Oder was fällt dir so an Meilensteinen noch ein, die oder Erfolgserlebnissen, die dann jetzt euch dahin gebracht haben, wo ihr heute steht?
Also klar, die ersten Kunden waren super wichtig für uns. Die kamen mal so ein bisschen, ich sag mal nebenher. Wir haben das Produkt halt langsam in den Markt gebracht. Es gab nie so den großen Knall. Wir hatten auch nie wirkliche Großkunden. Das heißt, es waren also gerade anfangs Kunden, die haben dann 5 oder 10 Euro im Monat bezahlt. Das war natürlich cool, dass es Leute gibt, die dafür Geld bezahlen, für das, was wir programmiert haben. Das hat uns im Einzelfall aber einfach nicht nach vorne gebracht. Wir hatten dann erstmal sehr, sehr wenig. Als wir dann so, das war auch Anfang 2017 die Schwelle von 1.000 Kunden erreicht hatten. Das war schon eine Größenordnung, wo wir gesagt haben, okay, jetzt ist das was, was auch wirklich am Markt ankommt. Und das fiel eben auch damit zusammen, dass wir gesagt haben, okay, das scheint wirklich ein Produkt zu sein, was wir weiterentwickeln können. Und ja, ab da gab es dann einige Meilensteine. Wir hatten dann auch in dem nächsten Jahr tatsächlich ein 100%iges Wachstum, also konnten uns da echt verdoppeln.
Okay.
Das war auch so ein Meilenstein, der natürlich sehr gut tut, gerade nachdem man dann gesagt hat, wir hängen uns da jetzt voll rein.
Ja. Hast du dann, was seid ihr da so für Typen? Bist du dann da, wenn du jetzt jemand Neues einstellst, einen neuen Entwickler, jemand Neues fürs Produkt oder für Marketing, der kann dich ja auch nach vorne bringen. Muss der Umsatz dafür erst da sein, dass du das machst? Oder wie seid ihr da ins Risiko gegangen? Wie habt ihr das balanciert?
Wir sind da sehr wenig risikotolerant. Also wir hatten den Umsatz immer da, bevor wir jemanden eingestellt haben. Also generell eigentlich bei allen Sachen. Wir sind da nie so voll ins Risiko gegangen, dass wir gesagt haben, okay, das wird schon irgendwie funktionieren, sondern da ist auch dieses SaaS-Modell sehr schön, dass wir sagen können, okay, wir haben diesen festen Umsatz. Natürlich kann es da Kündigung geben, aber wenn der MAA hoch genug ist, dann wurde eingestellt und vorher nicht.
Okay, das heißt, das waren so immer eure Hauptmetrik gewesen, an der ihr euch orientiert habt. Und dann habt ihr, okay. Fällt dir noch irgendein Meilenstein ein, der jetzt in den Jahren passiert ist? Ich meine, seid ihr dann 17, seid ihr noch zu dritt gewesen und heute seid ihr 36. Das ist ja, und davor habt ihr es jetzt schon 5, 6 Jahre gemacht, dann ist es ja erstmal so langsam gewachsen und dann muss es irgendwann einen ordentlichen Schub gegeben haben oder ist über die letzten Jahre das auch linear gewachsen?
Genau, also gerade die Zeit so um 2017, auch 2018, da hat man extremes Wachstum. Meilenstein danach, 2019, war das EuGH-Urteil zur Arbeitszeiterfassung. Mhm. Auch das war jetzt kein Knall, wo wir gesagt haben, von heute auf morgen geht das durch die Decke, sondern eigentlich eher so ein schleichender Prozess, der ab da begonnen. Aber man hat gemerkt, dass dieses ganze Thema Arbeitszeiterfassung viel mehr ins Bewusstsein kommt. Für uns war das tatsächlich, also das fing dann auch 2017 an, wo wir gesagt haben, okay, so eine reine Projektzeiterfassung, wo wir die Tätigkeiten erfassen, so wie es Toggle zum Beispiel macht, das reicht uns nicht, wenn wir jetzt hier auf dem deutschen Markt wirklich uns etablieren wollen, müssen wir eben auch diese Arbeitszeiten, also das Gesetzliche, das Langweilige, Notwendige machen, weil das eben für viele Firmen, also gerade größere Firmen eben auch wichtig ist. Und das war für uns auch so ein Punkt, wo wir gesagt haben, okay, da müssen wir jetzt nochmal echt Entwicklungszeit reinstecken. Also wir haben immer schon viel entwickelt, aber das war einfach ein komplett neuer Block. Für uns auch ein bisschen was anderes, weil es plötzlich weg von dieser Projektzeiterfassung hin zu so, ja, rechtlichen Rahmenbedingungen ging, einfach eine andere Denkweise teilweise auch, was wir dann aber innerhalb von 1, 2 Jahren eben auch relativ umfänglich eingebaut haben und uns damit eben dann auch von zum Beispiel Toggle absetzen konnten.
Mhm. Ja, also mittlerweile ist ja auch echt schon umfangreich, muss ich sagen, was ich alles mitmachen kann. Und teilweise denke ich mir so, ha, jetzt ist hier schon wieder eine Kleinigkeit passiert, die macht total Sinn. Das ist ja das, wo man es dann merkt, ne? Wenn es für einen selber dann noch einfacher ist. Aber das Kernprodukt ist halt jetzt, ich nutze jetzt nicht die Arbeitszeitgeschichte, aber eben die Projekterfassung und vor allem die Erfassung von Aufwänden auf Projekte bei Kunden so. Und was du gesagt hast, und dann gehe ich hinterher am Monatsende und übertrage diese Dinge nach LexOffice und dann habe ich alles auf der Rechnung drauf. Und das ist natürlich super cool, weil es für mich viel, viel weniger Aufwand dann macht und der Kunde eine Transparenz hat. Was hat man denn eigentlich alles gemacht und an welchem Tag habe ich denn wie viele Aufwände gehabt? So ist es super einfach für die Transparenz. Wie, wenn jetzt jemand zuhört und ihr seid 35 Leute, kannst du ein bisschen erzählen, wie sich das aufteilt? Also was machen die Menschen? Gibt es verschiedene Teams? Wie seid ihr da organisiert?
Ja, also vielleicht als erstes von diesen 35 ist die Hälfte im Entwicklungsbereich tätig. Wir haben sehr, sehr viele Backend, Frontend-Programmierer, einfach weil wir beide Informatiker sind, wir kommen daher, wir haben das selber programmiert und uns war einfach immer total wichtig, dass wir ein gutes Produkt entwickeln und haben auch erst relativ spät, also tatsächlich, das war dann auch 2017 erst den ersten Nicht-Entwickler eingestellt. Vorher als IT-Agentur oder Programmierbüro, wie auch immer, da brauchte man die sowieso nicht. Wir haben uns auch sehr gesträubt, weil das passt irgendwie so gar nicht so richtig zu uns, aber wir kamen dann zu einem Punkt, wo wir einfach Kunden bekommen haben, die auch anders waren als wir, die plötzlich mit uns sprechen wollten, die Supportanfragen hatten. Und vorher waren die meisten Kunden auch ja sehr ähnlich zu uns. Das waren auch Programmierer, das waren IT-Beratungen oder Ähnliches, die da auch gar keinen Supportkontakt oder Sales-Kontakt wollten. Und genau, da haben wir dann 2017 im Support eben auch die erste Person eingestellt und danach eben auch die anderen Bereiche ausgebaut. Aber trotzdem ist dieser Kern, dass wir ganz stark in der Entwicklung aufgestellt sind, noch geblieben. Wir haben daneben dann aktuell jetzt noch 4 Leute im Marketing und mittlerweile 7 Leute im Support und Sales. Das ist mehr oder weniger zusammengefasst. Ganz stark da schon aber der Support, also Sales, sind wir im Moment mit 2 Leuten auch nur besetzt. Genau.
Ja.
Ja, und ansonsten ein paar organisatorische Tätigkeiten eben noch. Wobei wir da auch immer wieder mal uns neu aufstellen. Wir haben jetzt keinen festen Plan, wo welche Leute sitzen, sondern gucken einfach, wie wir das da wirklich brauchen, gerade aktuell.
Okay. Ja, das ist interessant, die Hälfte habt ihr Entwickler, okay, das ist ja auch, da kann man dann auch wirklich weiterkommen mit dem Produkt. Da wollen wir jetzt ein bisschen drüber sprechen, für die Leute, die jetzt haben ein bisschen schon verstanden wahrscheinlich, was ich zum Beispiel mitmache, aber das ist ja wahrscheinlich nur ein kleiner Teil. Kannst du ein bisschen drauf eingehen, was so die Kernfunktionen sind? Wir haben ein paar hast du ja schon angesprochen, was sind so die Funktionen, die von den meisten Kunden benutzt werden? Und dann gibt es ja wahrscheinlich auch noch ja, so eher so Nischenthemen, die dann von manchen angefragt werden. So damit man, was ist so für dich die Hauptfunktionen, die das Produkt ausmachen?
Also ganz klarer Kern davon ist eben diese Arbeitszeiterfassung, in der Regel auch auf Tätigkeiten basiert, so wie du es gerade beschrieben hast, dass man direkt bei der Erfassung eingibt, was mache ich eigentlich gerade? Zum Beispiel eine Podcast-Aufnahme mit einem Kunden oder mit einem Geschäftspartner oder Rechnungen schreiben, dass man einfach hinterher ganz genau weiß, okay, was habe ich da gerade getan? Ansonsten, was für uns auch total wichtig ist, das hast du auch gerade schon genannt, vielleicht bist du auch gerade deshalb schon länger Kunde, weil das eben genau matcht, dass wir diese Zeiten danach eben auch auswerten und weiterverarbeiten wollen. Also natürlich müssen die erstmal erfasst werden, was auch gut funktioniert. Wir haben so eine Stoppuhr, wo man einfach drauf drückt und wie so eine ja, Stempeluhr, wo man aber direkt eben eingeben kann, was man tut. Danach der Step, dass man die Zeiten auswertet, klappt bei uns, finde ich, auch sehr, sehr gut, weil wir dann Baukasten haben, wo man sich die Zeiten auch zusammenbasteln kann, wie man die gerade die Berichte haben möchte. Also da gibt es kein fertiges Set von Berichten, sondern man baut sich das genau so auf und filtert sich das so, wie man das haben möchte. Und kann das dann eben auch schon tatsächlich seit Anfang an in Rechnungsprogramme übergeben. Also das heißt, wir hatten, ich glaube, nach einem halben Jahr, nachdem wir online waren, die erste Schnittstelle damals zu EasyBill gebaut, weil wir das selber benutzt haben. Und danach folgten eben Schnittstellen zu allen weiteren Rechnungsprogrammen. FastBill, LexOffice nutzt du ja, Safdesk haben wir mit angebunden, für die Schweiz Bexio. Also eigentlich alles, was es da in diesem Ökosystem für die Zielgruppe von so kleinen und mittleren Unternehmen gibt, haben wir doch angebunden. Das heißt, man kann dann direkt per Knopfdruck die Zeiten auch rüber übertragen und hat dann eine sehr detaillierte Rechnung, die manchmal, wirst du wahrscheinlich auch kennen, 3, 4, 5 Seiten lang sein kann, wo aber wirklich jeder einzelne ja. Tag oder wie man das gerade haben möchte, aufgelistet ist.
Okay. Die Integration, die finde ich spannend. Ne? Da habt ihr ja echt schon auch einige drin. Ist das auch so das, was man heute haben muss, um sich zu unterscheiden? Weil jetzt, nachher werden wir auf Vibe-Coding und sowas eingehen. Ich stelle mir das jetzt schwierig vor, wenn jetzt ein Indie-Hacker solo hergeht und eine Zeiterfassung macht, das kann der halt mal wahrscheinlich, so eine einfache Zeiterfassung für irgendeine Nische, die kann man wahrscheinlich relativ schnell bauen. So kannst du mir jetzt auch gern widersprechen. Aber dann diese Einbindung ins Ökosystem, also so Anbinden von X Buchhaltungsprogrammen oder ich weiß nicht, ich habe da auch ein SAP angebunden, dann das ist ja eher das, wo es dann dem User das so einfach macht. Und aber auch der Login, glaube ich, entsteht.
Jein, also ich glaube, mittlerweile geht das auch relativ einfach, solche Partner anzubinden über Sachen wie Zapier oder Make. Ich glaube, der Punkt, wo wir uns unterscheiden, ist die Einfachheit von der Anbindung. Also, dass man die Daten irgendwie übertragen kann, das kriegt man wahrscheinlich auch so hingebastelt oder zur Not über CSV-Exports oder sowas. Aber gerade wenn man das dann mehrfach im Monat macht und das zu diesen Tätigkeiten gehört, die man eigentlich gar nicht gerne macht, weil man, klar, man muss Rechnungen schreiben, aber wer macht das schon wirklich gerne? Und wenn man da unterstützen kann und dann im Zweifel eine Stunde Arbeitszeit spart oder einfach den Kunden begeistert, indem man da per Klick das überträgt und das ist alles da, ich glaube, das ist so der Punkt, was das dann ausmacht. Also ja, eine Lösung hinkriegen, das ist mittlerweile wahrscheinlich auch noch einfacher geworden, das schafft man irgendwie, aber dieses Zusammenspiel, dass das alles wirklich rund läuft, dass man sich darauf verlassen kann, dass dann auch wirklich alles da ist und dass man auch weiß, okay, am Monatsletzten kann ich meine Rechnung auch wirklich schreiben und muss da nicht irgendwie nochmal rumhacken oder sowas. Ich glaube, das ist der Punkt, der uns unterscheidet.
Ja, ich arbeite viel mit der Mac-App, muss ich sagen, und die hat sich jetzt ja optisch nicht so wirklich verändert, was ich gut finde, weil es einfach über alles an der ähnlichen Stelle ist und das ist so ein, jetzt ja auch so ein kleines, wie so ein Widget, sage ich jetzt mal, die geht auf und dann erfasse ich kurz und dann mache ich sie wieder zu. Also es ist auch wirklich so ein kleiner Helfer, den man kurz benutzt, wenn man sein Zeug erledigt hat und dann trägt man es ein. Also man muss sich jetzt nicht auf der Webseite einloggen oder so. Das finde ich jetzt zum Beispiel, das macht auf jeden Fall Spaß, weil es einfach zugänglich ist und dann erfasst man auch mal kurz gern seine Themen. Was ich interessant finde, ist, dass ihr heute immer noch einen Free-Account habt. Du hast einen Free-Account, es gibt einen 4-Euro-Account und ich glaube, der Pro-Account ist dann 10 Euro, wenn man monatlich bezahlt. Kannst du ein bisschen, gibt es viele, die nur den kostenlosen Account nutzen oder wie verteilen die sich so?
Ja, gibt es mittlerweile viele, mehrere tausend auch, die so einen Free-Account haben, wobei der ganz klar auf Freelancer, also auf Einzelpersonen beschränkt ist. Das heißt, also da haben wir gesagt, okay, wir wollen den ein bisschen unter die Arme greifen, wir wollen ihn unterstützen, andersrum bringen die natürlich auch nicht die riesen Umsätze uns und die Idee ist, okay, beim Start können wir denen so ein kostenloses Paket geben und wenn die größer werden, stellen die vielleicht irgendwann Mitarbeiter ein und müssten dann eben auch auf größere Pakete wechseln. Also von daher denke ich, eine ganz gute Sache, dass man da erstmal starten kann, ohne jetzt direkt Geld bezahlen zu müssen, gerade wenn es bei denen eh knapp ist am Anfang.
Ja, verstehe. Und kannst du ein bisschen, also wie heißt der zweite Account? Der große heißt, glaube ich, Pro, ne?
Jetzt muss genau, der kleine ist Basic.
Basic heißt der, genau, Basic, ja. Was unterscheidet die dann und nutzen denn die meisten dann einen Basic-Account oder einen Pro-Account?
Tatsächlich die meisten den Pro-Account. Das ist auch das, was wir von Anfang an im Grunde hatten. Wir hatten lange Jahre nur einen einzigen Tarif. Wir wollten da sehr, sehr schlank aufgestellt sein. Wollten uns auch bewusst abgrenzen von so komplizierten Softwarelösungen, wo man gar nicht versteht, was man bezahlen muss. Und hatten einfach einen Preis. Ganz am Anfang waren das 5 € pro Person. Und die hat man einfach bezahlt und hatte dann alles dabei. Wir hatten dann irgendwann gemerkt, oder gerade jetzt auch zu das EuGH-Urteil zur Arbeitszeiterfassung, dass eben diese ja klassische Arbeitszeiterfassung, wo man wirklich nur die Stundenkonten führt, die Abwesenheit mitverwaltet und kommen, gehen und Pause erfasst, dass das auch viele wollen, dass die zu uns kommen, nicht weil sie jetzt irgendwo gelesen haben, Mensch, die haben eine super Schnittstelle zu LexOffice, sondern die wollen einfach diese ganz klassische Arbeitszeiterfassung machen. Und dafür war dann dieser Pro-Tarif mit allem einfach etwas zu aufgebläht, auch zu teuer, und wo wir dann gesagt haben, okay, wir bieten auch einen abgespeckten an im Basic, wo man einfach nur diese reine Arbeitszeiterfassung mit durchführen kann.
Okay. Ihr habt den Free-Account gehabt, dann den großen, dann habt ihr noch einen dazwischen eingeführt, so später.
Der Free-Account kam auch tatsächlich erst später rein. Also wir hatten
kam ja auch später.
Genau, ganz okay. Lange nur einfach einen Tarif. Das war einfach Klokodur für x Euro und das war's dann, genau. Und danach kam eben der Free-Account und der Basic dazu.
Kannst du sehen, dass der Free-Account sich lohnt? Also häufig habe ich hier Gäste, die machen alleine ihr Ding, die auch ihr SaaS teilweise oder mit einem kleinen Team, die streichen den irgendwann, weil die häufig dann auch so ja Demanding sind, die Kunden. Ne? Die machen Support-Tickets auf, weil es irgendwas nicht vernünftig erklärt ist oder man es nicht verstanden hat oder zu faul ist, in die Doku zu gucken, das hast du ja. Und schwupp hast du Kosten für einen Free-Account, die du nie wieder reinholst, wenn er nicht konvertiert. Aber funktioniert bei euch diese Conversion oder habt ihr einfach auch keinen Aufwand mit den Free-Accounts?
Von beiden so ein bisschen. Also wir haben auch einige Conversions, also zwischen 5 und 30 jeden Monat, die wirklich dann upgraden. Also das merkt man tatsächlich auch. Gar nicht unbedingt, weil die Firma dann wächst, sondern manchmal auch, weil die Freelancer sagen, okay, ich bezahle jetzt da einfach für, dann bin ich das Logo los und wir haben halt so paar kleinere Einschränkungen noch, was nicht wehtut, aber ne, dass man einfach kein gebrandetes PDF rausbekommt und sowas. Andersrum hatten wir aber eher das Problem, dass wir vorher auch bei den bezahlten Einzelleuten, die dann uns 5, 6, 7, 8 oder 9 € im Monat bezahlt haben, je nachdem, wann das war, dass die trotzdem relativ viel Aufwand erzeugt haben. Die haben dann mal uns angerufen, die wollten eben auch Support haben und gerade wenn man dafür bezahlt, dann erwartet man ja auch, dass man da eben auch entsprechend behandelt wird. Und wir haben aus diesem Free-Tarif dann auch den persönlichen Support rausgezogen. Das heißt, die haben nur noch Support per E-Mail oder können eben Videos angucken oder was auch immer, aber eben nicht dieses persönliche Gespräch. Und das tut halt schon weh, wenn da jemand 7 € im Monat bezahlt und du musst immer eine Stunde mit dem telefonieren. Das rechnet sich halt einfach nicht und das wollten wir vor allem noch rausziehen.
Ja, verstehe ich, okay. Ja, also, okay, habt ihr die Preise ansonsten mal nach oben angepasst? Weil jetzt so 10 € im Monat ist ja jetzt nicht, ich glaube, es ist dann sogar noch billiger, wenn ich auf den Jahrestarif gehe, wenn ich es noch recht im Kopf habe. Habe ich das auf Jahre irgendwann mal umgestellt, einfach damit ich auch nicht jeden Monat einen Beleg dafür habe. Das kostet ja auch wieder Geld und Aufwand. Habt ihr die Preise mal erhöht oder sind die immer stabil geblieben?
Nee, haben wir tatsächlich mal gemacht. Also vielleicht nochmal zur Klarstellung, diese 10 € pro Monat, das ist ja pro Mitarbeiter, das heißt, also,
wenn
man 5 Leute hat, sind dann auch 50. Genau. Nee, die haben wir auch angezogen. Wir haben uns da lange sehr vorgescheut. Wir haben die Preise für Neukunden nach einiger Zeit angezogen, aber haben die Altkunden nie anfassen wollen, weil wir Angst hatten vor der Reaktion von denen. Wir dachten, na, die laufen uns in Scharen weg, wenn wir da plötzlich irgendwie 20% Aufschlag nehmen oder was auch immer. Hatten dann auch die blöde Situation, dass wir Altkunden hatten, die durch irgendwelche Rabatte dann oder sowas nur 3 € pro Mitarbeiter bezahlt haben und Neukunden, die 9 zahlten für das genau das gleiche Produkt. Und haben dann vor 2 oder 3 Jahren dann unseren ganzen Mut mal zusammengenommen und auch den Altkundenpreiserhöhungen geschickt. Sind da teilweise auch doch recht hoch rangegangen, aber es war eine super Aktion. Also wir hatten so gut wie keine Kündigung dadurch. Also gerade die schon, halt schon lange dabei waren, die haben dann eben auch erkannt, okay, alle anderen Wettbewerber kosten auch mehr. Das passt einfach nicht mehr zu dem, was ich da jetzt bekomme, was ich da zahle. Die Software hat sich weiterentwickelt. Also von daher, das war ja, eine sehr gute Aktion, also für den Umsatz natürlich, aber auch so von den Kunden her gab es da wenig negatives Feedback.
Ja, wenn du jetzt diese Kunden so anschaust, so wie was ist so der normale Kunde? Also du hast jetzt ja gesagt, der Account kostet pro Mitarbeiter, den man hat. Ist es meistens in so 20 bis 50 Menschen, die in einer Agentur arbeiten, die nutzen euch dann und dann haben die eben 20, 50 Accounts, weil ich eben das Bechtle-Logo gesehen habe, das ist ja schon eine größere Firma, was machen die denn damit oder ist es einfach nur eine Abteilung, die das von denen nutzt?
Genau, also das ist tatsächlich bei sehr, sehr vielen größeren Unternehmen, das haben wir dann auch gelernt, so dass sie doch sehr dezentral aufgestellt sind, also bei Bechtle konkret, die haben ganz, ganz viele einzelne Standorte, die mehr oder weniger unabhängig sind und da haben wir eine Handvoll Standorte, ich weiß, 3, 4 oder sowas,
okay,
die dann wieder relativ kleine Teams sind. Das sind so 50 oder 60 Leute, wo die Software dann auch einfach wieder perfekt passt. Also für Großunternehmen, da sind wir auch gar nicht so die richtigen, wollen wir auch gar nicht sein, weil die wollen dann doch sehr viel customized haben, die wollen eben keine Standardsoftware haben. Aber alles, was sich dann runterbricht auf ja diesen Bereich unter 100 Mitarbeitern, sage ich mal, da schlagen wir dann wieder zu, da passt es ganz gut.
Ansonsten ist ja auch schön, wie immer, ja. Du hast ja ein wenig Klumpenrisiko, weil das ist das, was ich jetzt sonst gefragt hätte, wenn du jetzt ganz Bechtle irgendwie gehabt hättest, dann hängst du ja auch schon so an so einem Kunde. Das ist ja auch nicht so ganz schön, wenn der dann mal gehen sollte oder mit dir dann die Preisverhandlungen führt. Dann ist es ja schöner, wenn sie alle kleiner sind, hast du auch das Risiko verteilt, so wie du es beschreibst.
Auf jeden Fall. Also wir haben tatsächlich einen Kunden, der auch deutlich größer ist als alle anderen, mit insgesamt, also auf verschiedene Firmen aufgeteilt, mehreren tausend Mitarbeitern. Aber selbst der macht verschwindend geringen Umsatzanteil aus. Also das ist im Bereich von 1-2%. Also selbst wenn der halt mal gehen sollte, dann tut das nicht wirklich weh. Wäre natürlich schade, aber das ist schon ganz schön, dass wir da eben kein großes Klumpenrisiko haben.
Du hast die Preiserhöhung kurz erwähnt. Da wollte ich noch kurz dazu fragen. Was hatte ich mir auch extra aufgeschrieben? Ich erinnere mich noch dran und ich habe mir dann auch gedacht, komm, funktioniert ja. Also wie machst du das? Also wie habt ihr das aber kommuniziert? Wenn du jetzt, du hast ja wahrscheinlich nicht allen auf einmal die Preiserhöhung geschickt, sondern habt ihr das irgendwie Step by Step gemacht und wie seid ihr da in die Kommunikation gegangen, dass das psychologisch funktioniert, sage ich jetzt mal?
Ja, tatsächlich haben wir uns da sehr, sehr viele Gedanken zu gemacht, weil wir eben wirklich Angst hatten, wie das bei den Kunden ankommt. Wir haben uns dann unsere ganze gewachsene alte Preisstruktur angeschaut und die in einzelne Pakete einsortiert. Also wir haben ehrlicherweise auch gesagt, bei den Einzelunternehmern, die trotzdem irgendwie bezahlen, oder damals gab es den Free noch gar nicht, da können wir auch weniger vorsichtig sein. Also natürlich ist es prozentual vielleicht eine schlimme Erhöhung, wenn du jetzt von 5 auf 9 springst, aber wenn der Wert für Klokodu da ist, dann tut das keinem wirklich weh und das haben wir dann einfach durchgezogen. Hat in der Regel auch funktioniert. Bei den Größeren ist natürlich schon was anderes, wenn so eine Agentur da plötzlich ein paar hundert Euro mehr zahlen soll im Monat. Das ist schon schwieriger zu begründen. Und da haben wir teilweise eben auch kleinere Steps gemacht, dass wir gesagt haben, okay, wir ziehen euch jetzt nicht auf den aktuellen Preis, sondern irgendwo dazwischen, dass ihr immer noch einen Rabatt zu den aktuellen Preisen habt. Das haben wir dann so auch kommuniziert. Wir haben ja eine relativ ausführliche Mail denen auch geschickt. Hast du wahrscheinlich gar nicht so gelesen, wenn du sagst, das passt so für dich, aber
wo wir das eben auch ein bisschen erklärt haben.
Ja, genau. wo wir auch erklärt haben, dass es jetzt seit 10 Jahren keine Preiserhöhung gab und das war zu der Zeit, als die Inflation auch deutlich höher war. Ich meine, das spiegelte sich ja auch irgendwo wieder. Auch unsere internen Kosten sind natürlich echt deutlich gestiegen. Also wir haben das zu zweit irgendwie programmiert und waren über jeden Euro froh, der reinkam, zu, wir müssen halt auch gute Mitarbeiter bezahlen, ist eben auch ein Riesenunterschied. Aber wie gesagt, insgesamt sehr, sehr gut angekommen. Wir hatten nur die größten Erhöhungen waren 70% tatsächlich für manche Kunden. Aber selbst das ging relativ gut durch.
Okay. Wo bekommst du gerade also die Neukunden her? Ich habe gesehen, oder du hast, glaube ich, auch im Vorgespräch gesagt, dass ihr eine hohe Weiterempfehlungsrate habt. Ich habe gesehen, es gibt, das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht, es gibt ein Kundenwerben-Kundenprogramm, da kriege ich 25 Euro Gutschrift, aber es gibt auch ein Partnerprogramm. Ist so das, was funktioniert? Also dass dann auch Selbstständige, andere Selbstständige werben und dafür dann den Account umsonst nutzen sozusagen?
Genau, also grundsätzlich sind die Empfehlungen unser größter Wachstumstreiber, gar nicht mal unbedingt über die Programme, das haben wir gemacht, weil da immer wieder mal welche nachgefragt haben, aber vielen ist das gar nicht so das Herzensanliegen, die wollen lieber eine Software einfach weiterempfehlen, sie gerne nutzen, wenn man über Jahre da zufrieden ist und dann wird man gefragt, hey, was nutzt du da eigentlich für, da kennst du da irgendwas für dieses Problem, das dann weiter zu empfehlen, das machen aber viele Unternehmer. Wir haben eben auch viele, die in anderen Firmen mit drin sind, die Beratungen machen und dann sowieso ja von Natur aus solche Sachen weiterempfehlen und da kommt einfach sehr, sehr viel drüber.
Okay. Das ist natürlich schön. Dann, du hast mir auch erzählt, ihr habt ein Low-Touch-Ansatz ohne Sales-Mitarbeiter. Jetzt hast du aber doch gesagt, Support und Sales macht er doch. Also so richtig Outbound-Sales, Vertrieb, so klassisch, wie man es kennt, macht er nicht so.
Genau. Ja. Genau, also gestartet sind wir mit einem völligen No-Touch-Ansatz. Das heißt, wir wollten auch mit den Kunden gar nicht so großartig was zu tun haben. Die hatten sehr, sehr kleine Tickets. Wir wollten, dass es alles automatisch passiert und wir uns einfach auf die Programmierung fokussieren können. Das heißt, wir haben auch ein ganzes Billing-System programmiert, wo die Rechnungen automatisch rausgeschickt werden, die automatisch, also Lastschriftdateien generiert wurden und sowas, um das möglichst schlank alles zu halten. Und ja, haben dann mit der Zeit aber gemerkt, dass gerade größere Firmen doch irgendwie so einen kleinen Touchpoint haben wollen. Die wollen immer sprechen, die wollen anrufen. Und darauf aufbauend haben wir dann eben irgendwann ja, vor ein paar Jahren jetzt auch erst ein kleines Sales-Team installiert, die aber gar nicht outbound gehen, sondern wirklich nur dafür da sind, für Neukunden Fragen zu klären.
Okay.
Also das könnte man auch als Support irgendwie durchgehen lassen. Haben das aber ein bisschen getrennt.
Management.
Genau. Ja. Sind auch immer ein bisschen am Struggeln, wie wir die aufstellen, wie wir die nennen. Aber im Grunde ist es das. Also wenn jemand ja eben in der Phase, wo er sich orientiert, rumschaut, eben doch bei uns anrufen möchte, einen Termin machen möchte, dann wollen wir das natürlich auch unterstützen und da sein und dann springen die eben ein. Aber wir machen keinen Outbound-Sales, wir machen keine Telefonakquise, kein Klinkenputzen oder ähnliches, sondern die Leute kommen alle aus Eigeninteresse zu uns und ja, wenn dann gut oder bestmöglich verhandelt.
Machst du selber noch irgendwie Support und Tickets als so Undercover-Boss, damit du mitbekommst, was die Kunden bewegt oder wie bleibst du da am Ball?
Ich schaue auf jeden Fall regelmäßig rein, kriege ich auch immer wieder einen auf die Finger, dass ich mich da nicht einmischen soll, aber lese einfach gerne auch mal, was es da so für Fragen gibt. Ansonsten, was sehr, sehr hilfreich ist, sind Bewertungsportale, dass man da einfach mal reinschaut, was kommt als Feedback rein. Home-Air-Reviews zum Beispiel sind wir auch stark vertreten. Und ja, zum einen ist es einfach schön zu lesen, dass die Kunden auch begeistert sind. Aber andersrum liest man eben manchmal auch was raus, wo die noch Bedarf haben, was denen vielleicht noch fehlt. Und also solche Quellen sind ja schon sehr hilfreich.
Okay. Wie gehst du sonst mit dem Thema Wettbewerb um? Jetzt habt ihr wahrscheinlich auch schon viel Vertrauen bei den Kunden und die schauen sich an der Stelle gar nichts anderes um. Aber es gibt ja jetzt mittlerweile auch eine Vielzahl an Tools. Vibe Coding haben wir vorhin ja auch schon angesprochen. Jetzt, ich hatte vor einigen Ausgaben hatte ich den Patrick von Appointment da. Das ist so eine Praxisverwaltungssoftware für Physiotherapiepraxen. Die tausche ich wahrscheinlich nicht so einfach aus, weil da habe ich meine Kundendaten alle drin, da habe ich meine Berichte drin, meine Bewertungen und so. Wahrscheinlich kriege ich das in andere Software schwer transferiert. Aber meine Zeiterfassung, kann ich die denn einfacher austauschen und Projekterfassung? Merkt ihr das oder ist es keine Challenge?
Eher selten. Also gerade wenn man das eben auch so integriert hat, dass man auch die Projektzeit mit erfasst, in die Rechnung hinterstellt, wird das seltener ausgetauscht. Wir merken das tatsächlich aber auch bei den Interessenten oder Neukunden. In der Regel kommen die nicht von anderen Wettbewerbern zu uns, sondern aus so einer ja, Vor-SaaS-Zeit, also dass sie entweder gar nichts gemacht haben in dem Bereich oder mit Excel irgendwelchen selbst hingehackten Tools oder sowas. Also dass sie das einfach professionalisieren wollen und zu einer Software wechseln wollen, deshalb zu uns kommen. Weniger, dass sie wirklich von anderen kommen. Und genauso ist eben auch die Abwanderung. Natürlich haben wir immer wieder welche, die sagen, okay, ich suche mir jetzt was anderes. Meist tatsächlich, weil die bei uns so ein bisschen rausgewachsen sind oder zumindest der Meinung sind, jetzt was Großes zu brauchen, dass sie das in eine große Suite integrieren wollen. Ich sage, ich nutze entweder zum Beispiel so eine Branchenlösung, meinetwegen so eine Praxissoftware, wo alles mit drin ist, die auch Zeit erfassen kann. Oder zum Beispiel Personio als HR-Software, wo sie sagen, okay, damit decken wir dann alles ab. Ist nicht immer die beste Lösung, wirst du vielleicht auch kennen. So eine eierlegende Wollmilchsau hat halt auch die Nachteile, dass die kleinen Teile dann meistens nicht so gut sind.
Ja, häufig ist es so, ja. Okay, interessant. Und so Vibe-Code-Tools, siehst du die viel von so ja, Indie-Hackern, die jetzt dann in irgendeine Nische bei euch reingehen, wo sie wirklich sich auf diese Nische fokussieren?
Ja, bisher gar nicht tatsächlich. Also ist ein spannendes Thema, kriegt man auch ja immer wieder mit, irgendwie auch, also nicht bei unseren Entwicklern immer was rumprobieren, aber also letztendlich ist das wirklich ernstzunehmende Produkte, da habe ich noch gar nichts gesehen. Ich glaube auch tatsächlich, du hattest das vorhin so ein bisschen gesagt, das kann man so schnell mal programmieren. Ja, um irgendwelche Zeiten zu dokumentieren schon, aber gerade wenn es in diesen rechtlichen Bereich geht, da ist eben nicht nur Programmierkenntnis erforderlich, wie Überstunden verrechnet werden, was man...
Zuschläge.
Genau, Zuschläge oder wie man den Übertrag dann macht und wie das ausgewertet wird und was man da eigentlich benötigt und sowas, das ja, erfordert einfach ein bisschen Zusatzwissen, wo die sich eigentlich auch gar nicht unbedingt verlaufen wollen, die Entwickler.
Und ich glaube, ihr habt auch noch den Preispunktvorteil, weil da kann jetzt ja auch selbst der Indie-Hacker nicht so wirklich drunter gehen. Und dann hast du schon eine breite Masse an Sachen, die ihr am Start habt. Und dann wird es dann, glaube ich, schwierig. Von daher, das finde ich ganz, ganz cool auf jeden Fall. Macht auch, oder zumindest sieht es für mich so aus, dass es so läuft, ne?
Genau.
Jo. Okay. Ja. Du hast ein bisschen erzählt, dass ihr eine Weile auch gar kein Marketing gemacht habt. Mich würde jetzt mal interessieren, wie habt ihr damals die ersten 100 Kunden gewonnen? Waren das auch viel so Friends, Family, Agenturen, die ihr kanntet? Oder wo kamen die so her?
Ist jetzt lange genug her, dass ich das erzählen darf, glaube ich. War ein bisschen, ja, spammig und wir haben einfach alle möglichen Stellen genutzt, um uns irgendwie ins Spiel zu bringen, zu erwähnen. In Foren, wo es darum ging, irgendwie einfach unser Produkt dann mal reingepostet. Wir haben versucht, irgendwie unter Vergleichen oder Blogbeiträgen dann zu kommentieren und solche Sachen. Also sehr viel, ja, kleine Maßnahmen gemacht, um einfach irgendwie erstmal ins Spiel zu kommen. Haben dann relativ schnell auch, ja, ziemlich gute SEO-Arbeit gemacht. Das war damals auch sehr, sehr einfach. Also wir waren jahrelang auch für Zeiterfassung das Keyword in den Top 3 und konnten dadurch eben den einen oder anderen gewinnen. Also wir hatten am Anfang, wie gesagt, sehr, sehr wenige Kunden. Es hat einfach lange gedauert, bis wir da wirklich Fahrt aufgenommen haben. Ja, die ersten kamen auch querbeet verteilt. Also wir hatten unter den ersten 100 Kunden waren Designstudio aus Australien, aus China irgendwas, die dann irgendwie auf uns zugekommen sind. Wir haben uns halt in allen möglichen Portalen und Listen eingetragen und dann haben die das irgendwie gefunden und dachten, ach ja, ganz coole Software, da kann ich schon diese $5 für zahlen. Gerade weil es da eben auch noch unabhängig von diesen Arbeitszeiten war, sondern nur Projektzeiten betraf, waren wir da wirklich sehr, sehr querbeet aufgestellt.
Wenn du jetzt mit heute vergleichst, wo gewinnst du heute die Neukunden? Ist es dann hauptsächlich SEA, also über bezahlte Einblendungen in Google oder in Meta? Ist es noch SEO oder geht ihr klassisch auf Konferenzen, Messen? Gibt es Berichte in Magazinen? Wo kommen die Neukunden heute her? Du hast Weiterempfehlungen hast du angesprochen. Wo kommen sie sonst noch her?
Genau, also insgesamt von allem so ein bisschen was. Weiterempfehlungen machen einen ganz, ganz großen Punkt bei uns aus, dass wir einfach durch das Produkt überzeugen und die Leute dann ranbekommen. Tatsächlich auch unsere Partner, also LexOffice, Safdesk und so weiter, dadurch, dass wir da eingebunden sind, kommen wir da auch sehr, sehr viele Kunden, die einfach schauen, was gibt's da für eine Lösung, die möglichst gut da zusammenpasst.
Genau, die da integriert ist. Also über die Landingpage bei LexOffice gibt es Leute, die dann über die Integration-Seite zu euch kommen und sich oder über das Partnerprogramm, wenn sie schon LexOffice nutzen zum Beispiel. Okay.
Genau, das. Oder tatsächlich auch dann danach googeln. Also das merke ich auch immer wieder, dass welche direkt nach Zeiterfassung für Lexware googeln oder ähnliches. Darüber läuft auch sehr, sehr viel. Diese klassischen Marketingkanäle, du hast jetzt gerade ja SEO und SEA angesprochen, gar nicht mehr so viel tatsächlich, weil der Wettbewerb da einfach so stark geworden ist. Wir sind da eigentlich ganz gut aufgestellt, aber dadurch, dass jeder davon irgendwie ein bisschen was abbekommen möchte und also gerade auch die Google-Ads sind so teuer geworden, dass es echt schwierig ist, da noch sinnvoll was zu bekommen. Machen wir alles, haben da auch, ja, also verglichen mit früher relativ große Budgets, aber der richtige Treiber ist es im Moment nicht.
Und du hast OMR-Reviews angesprochen. Wie läuft das? Also so speziell OMR-Reviews, habt ihr da den kostenlosen, bezahlt ihr dafür? Und wie funktioniert das aus eurer Sicht?
Da bezahlen wir auch für. Muss man, glaube ich, ja gar nicht unbedingt. Wir haben da eben ein bisschen aufgewerteteres Profil. Ist für uns eine super Quelle, um uns einfach ja zu präsentieren, aber eben auch diese Bewertungen zu sammeln, was ich vorhin schon erwähnt hatte, dass man einfach Feedback bekommt. Wir haben einfach sehr, sehr viele zufriedene Nutzer und das spiegelt sich da dann eben auch wieder. Wir sind da ja auch im oberen Bereich irgendwo aufgestellt und das ist uns eigentlich auch noch wichtiger als jetzt SEA oder Meta-Werbung oder sowas, dass wir insgesamt so einfach in dem Erscheinungsbild als gute Zeiterfassung auch oder als vielleicht sogar die beste dargestellt werden.
Mit zufriedenen Kunden.
Genau.
Was ich noch auf der Webseite gesehen habe, es gibt einen Haufen so Vorlagen, so Einarbeitungsplan für Mitarbeiter, ganz viele verschiedene Vorlagen, damit es mir das einfach macht und es ist auch eine Landingpage, dass dann die Vorlage verlinkt. Funktioniert das auch als Akquise-Kanal, weil jemand nach solchen Sachen sucht?
Nein, also ist das so klassische SEO-Arbeit, wo wir so kostenlose Downloads bereitstellen. Idee dahinter, dass sie irgendwann eben merken, okay, mir reicht so eine Excel-Liste eigentlich doch nicht. Ich möchte doch was Richtiges haben und dann eben schon mal bei uns auf der Webseite waren. Kommt immer mal wieder was warum, aber ja, ist nicht der große Neukundentreiber.
Okay. Und so geht ihr noch auf Konferenzen und Messen und präsentiert euch dort mit einem Stand? Oder ist so hauptsächlich digital alles?
Komplett digital. Haben wir immer mal wieder drüber nachgedacht, jetzt Anfang des Jahres erst wieder konkret, weil wir das bei den Wettbewerbern immer sehen, also gerade die, die eben auch Venture Capital drin haben, die sind überall präsent und also Personio zum Beispiel hat einen riesen Stand auf jeder Messe. Das ja, wollen wir uns aber gar nicht leisten, weil das, also wir sehen da nicht so richtig den Mehrwert drin und es ist verhältnismäßig teuer. Also wenn man eben selber auf sein eigenes Geld irgendwie aufpassen muss und das erwirtschaften muss, ist sowas schon zu große Größenordnung.
Da muss man viele Neukunden vor Ort gewinnen, damit sich das lohnt.
Oder genau, zumindest also großen da ist Account, das Problem, dass, genau, dass wir relativ wenig pro Kunde verdienen. Also das da kannst du dir ausrechnen, bei 10 Euro pro Mitarbeiter ist man halt schnell nur so bei 50, 60 Euro für einen Kunden. Und wenn man so einen auf der Messe gewinnt, ist das zwar schön, aber hat man nicht wirklich, also lange nicht die Standkosten drin. Aber von daher passt das nicht so richtig zu unserem Geschäftsmodell. Wäre, glaube ich, was anderes, wenn man da wirklich mehrere tausend Euro pro Kunde verdient im Monat, dann ist sowas eher ein Kanal.
Wie sieht euer Technologie-Stack aus aktuell? Was habt ihr da im Frontend und im Backend im Einsatz? Und wo hostet ihr? Wo sind meine Daten? Wo werden die verarbeitet?
Ja, die sind natürlich komplett in Deutschland. Auch schon seit Beginn an. Also da haben wir ja 2011, 2012 auch schon gesagt, okay, das ist vielleicht was, wo wir uns auch so ein bisschen abheben können von diesen amerikanischen Anbietern. Chocolate hat jetzt schon erwähnt, Harvest gab es da auch noch, wo wir gemerkt haben, okay, das sind schon irgendwie Daten, die die Leute auch ja einfach hier haben wollen. Da fing das gerade so ein bisschen an mit dieser Datenschutzproblematik in den USA und haben damals direkt auf die Microsoft Azure Cloud gesetzt. Die hatten damals, wird sich vielleicht der eine oder andere noch dran erinnern, so ein mit der Telekom zusammen, so ein was auch immer Gebilde, dass die Telekom das für Microsoft in Deutschland gehostet hat. Mittlerweile bietet Microsoft ja selbst eigene Server in Deutschland an und da liegen unsere Daten.
Genau. Und der restliche Tech-Stack ist dann auch Microsoft-Technologien?
Jein. Wir sind oder kommen beide aus dem CRP-Umfeld, hatten damals eben ja die ersten Webseiten, Shops und so weiter mit PHP und HTML programmiert. Also da ist die ganze Anwendung oder das Backend PHP-basiert.
Heute auch noch.
Sozusagen. Heute auch noch, ja, genau.
Ah ja, cool, okay.
Wurde immer mal wieder renoviert und also Frameworks ausgetauscht und sowas, aber generell sind wir da voll auf PHP im Backend. Das Frontend, klar, war schon immer irgendwo JavaScript. Das haben wir jetzt aber vor einigen Jahren oder in den letzten Jahren auf React umgestellt. Und ja, sind da auch, denke ich, sehr, sehr gut aufgestellt. PHP, du hast gerade so ein bisschen gelächelt. Klar, würde man jetzt vielleicht nicht als neue Sprache wählen, aber es funktioniert gut und tatsächlich ist es ja auch etabliert. Es gibt da auch gute Entwickler und läuft gut. Das war mit Microsoft zusammen noch nie so richtig schön, sage ich mal. Also PHP unter Windows hatten wir halt am Anfang. Das war schon ein bisschen hakelig. Mittlerweile läuft das alles in Docker-Containern, wo das dann eh egal ist. Also, da ist auch die Microsoft Azure Cloud hat eigentlich mit Windows oder dem Microsoft-Ökosystem dann wenig zu tun.
Ja. Und was für ein Framework habt ihr da? Symfony oder Laravel oder ist es was anderes?
Da lehne ich mir jetzt weit aus dem Fenster. Ich hoffe, es hören nicht zu viele unserer Entwickler mit. Tatsächlich setzen wir da, meine ich, beides ein. Also gestartet sind wir mit dem Zend-Framework, was aber ja dann irgendwann nicht mehr weiterentwickelt wurde und haben uns dann da mehr oder weniger von wegentwickelt. Steckt auch noch irgendwo drin, aber ich meine, Laravel ist jetzt mehr im Kommen noch. Okay. Ansonsten haben wir nie so den vollen Bruch gemacht, dass wir gesagt haben, wir entwickeln jetzt alles neu, sondern haben natürlich nur Komponenten weiterentwickelt, Frameworks mal teilweise ausgetauscht, aber wir haben nie gesagt, wir entwickeln die Software jetzt komplett neu, weil wir das den Aufwand da im Verhältnis zum Nutzen dann nicht so gesehen haben.
Ja, interessant. Das ist ja aber was häufig die Leute irgendwann dann mal machen, weil, hey, jetzt müssen wir hier den neuen Hipster-Zeug machen und verzeih mir den Begriff, aber ich mag das so. Ich schreibe ja auch so Newsletter über Cloud-Themen, da geht es häufig um Boring Technology. Und weil sie funktioniert, ne, und du kriegst Leute dafür, die Probleme sind zum Großteil gelöst. Und du kannst dich halt auf dein Kerngeschäft fokussieren. Das macht ja auch total Sinn, wie jetzt dem neuesten Framework hinterher zu rennen und ohne zu wissen, ob das in 2 Jahren noch funktioniert, beziehungsweise ob du Leute dafür hast, die das entwickeln können. Von daher, ich kann das komplett nachvollziehen.
Ja, also ganz klar. Damals war das mit Ruby on Rails gerade so ein Thema. Ich glaube, das nutzt ja mittlerweile niemand mehr. Aber das war damals
schon noch,
aber da kann man eine Zeit lang nicht dran vorbei und haben wir auch überlegt, müssen wir jetzt drauf umsteigen oder nicht. Und also PHP hat das alles irgendwo überlebt und vielleicht ist es genau ein bisschen langweilig, aber es funktioniert gut und also wir gucken lieber, was wollen wir für Probleme lösen und brauchen wir da vielleicht eine andere Technologie. Wir haben auch jetzt neuere Teilprojekte, die dann mit Node.js laufen, aber das gucken wir einfach immer für den einzelnen Anwendungsfall, was da wirklich das Beste dann ist.
Ja. Und sehe ich denn als Kunde, sehe ich noch keine KI jetzt so richtig im Einsatz nach draußen, aber ihr nutzt sie wahrscheinlich schon und beschäftigt euch mit dem Thema, an welcher Stelle macht es Sinn, dass das dann auch für einen Kunde nutzbar ist, dann mit KI seine Daten zu analysieren. Ist das was, woran dran arbeitet oder wie siehst du das Thema so generell?
Spannend, weil wir gerade ganz akut intern darüber sprechen. Also wir nutzen KI für die internen Prozesse jetzt so seit anderthalb Jahren, würde ich mal ungefähr sagen. Die Entwickler sehr stark, wobei auch da das Feedback ist, ja, ist ganz nett für manche Sachen, aber jetzt auch kein absoluter Gamechanger. Man muss eben trotzdem noch entwickeln und nachdenken. Mhm. Es verlagert sich jetzt so ein bisschen. Ansonsten also in anderen Bereichen, Marketing und Support, schieben wir das auch gerade rein. Also da gibt es auch Bereiche, wir wollen überhaupt nicht irgendwie auf so automatische Chatbots umschwenken oder Telefongespräche, die von so einer KI geführt werden. Das ist überhaupt nicht unser Ding. Im Gegenteil, wir sehen da ganz stark diesen persönlichen Kontakt auch. Und für die Leute, die gerne mit uns sprechen wollen, da wollen wir eben auch möglichst viel persönliche Zeit reinstecken. Mhm. Aber klar, so als Unterstützung sehen wir KI auf jeden Fall intern. Für die Kunden, also was man da nach außen sehen könnte oder nutzen könnte, sind wir noch ein bisschen zwiegespalten, ob diese KI-Chatbots, die überall aus dem Boden stampfen, wirklich gewinnbringend sind. Das evaluieren wir aber gerade und überlegen, was man da wirklich machen kann. Aber wir sehen natürlich auch, dass es da spannende Anwendungsfälle gibt, aber nur damit wir so einen KI-Stempel haben, irgendwas einzubauen, das wollen wir eben auch nicht. Sondern das muss auch wirklich einen Mehrwert für den Kunden bringen.
Hm. Ja, also ich könnte es mir jetzt vorstellen, dass du sagst, okay, du hast da viele Daten, dass du da dir die irgendwie analysieren lässt oder so. Ohne dass du das selber Berichte klickst, aber sonst, ich müsste es auch erstmal über nachdenken. Das hat mich jetzt interessiert eben, wie ihr euch mit beschäftigt.
Genau, also wir haben jetzt ganz konkret, ich glaube, das ist jetzt noch nicht da, vielleicht wenn die Folge veröffentlicht wird, ist er schon da, ein MCP-Server, damit man eben zum Beispiel ChatGPT anbinden kann. Das haben wir rausgebracht, um eben auf die Daten zuzugreifen, wobei das natürlich für die etwas technisch affineren erstmal ist, aber sowas werden wir wahrscheinlich dann auch in die breite Masse mit reinbringen.
Hm. Da könnte ich dann vielleicht irgendwann meine Rechnungsstellung automatisieren, sozusagen. Dann,
genau, okay, da ist halt immer die Frage, will man das wirklich komplett der KI überlassen? Gucke ich da nicht doch nochmal drauf? Also da müssen wir ganz genau gucken. Das ist halt bei vielen Sachen auch Überstunden oder Krankheitsanträge. Sowas möchte man in der Regel noch nicht komplett an die KI abgeben.
Ja, okay. Wie teilt ihr euch in der Geschäftsführung die Themen auf? Denn du hast angesprochen, ihr habt damals angefangen, waren beide Entwickler. Habt ihr heute eine härtere Zuteilung der Themen, dann Marketing, Produkt, Technologie, Support für euch beide gewählt oder ist es so, dass ihr nach wie vor beide die gleichen Themen beackert?
Nee, das haben wir tatsächlich etwas aufgeteilt. Genau, dadurch, dass wir beide aus der IT kommen oder beide Programmierer sind, mussten wir leider das irgendwann aufhören, wobei wir jetzt tatsächlich beide nicht mehr programmieren. Der Thomas ist für die Produktentwicklung zuständig, Product Owner, 3 Scrum-Teams, ja, wo er quasi federführend dann noch oben drüber sitzt. Programmiert aber, wie gesagt, auch selbst gar nicht mehr mit, sondern das dann wirklich in die Teams verlagert. Aber was so die Weiterentwicklung des Produkts, die Feature-Planung angeht, das macht er. Dann haben wir einige organisatorische Sachen, die wir übergreifend zusammen machen. Das sind Personalthemen oder Ähnliches. Und im Grunde alles andere oder vieles andere liegt bei mir. Zum einen die ganze Buchführung, so dieser, ich sag mal, langweilige Part, aber eben auch das Marketing komplett. Und ja, ansonsten Sales und Support haben wir tatsächlich jetzt seit einem Jahr die Vera noch mit in die Unternehmensleitung mit reingenommen, die tatsächlich auch seit 8 Jahren schon dabei ist und den ganzen Bereich Sales und Support führt.
Mhm. Okay. Und ansonsten, du hast gesagt, ihr sitzt in Una, ihr seid remote wahrscheinlich trotzdem aufgestellt, auch wenn ihr jetzt 2 Büros habt, weil ihr arbeitet dann remote mit den Standorten zusammen. Habt ihr auch Leute, die komplett von woanders aus arbeiten?
Nee, also wir haben 2 Büros, eins in Una, das andere in Bayern in Fürth. Der Thomas ist vor langer Zeit heruntergezogen und hat da eben ein Büro. Von daher sind wir schon immer diese Remote-Arbeit gewöhnt, also auch bevor das so richtig durchbrach mit Corona. Aber full remote sind wir bewusst nicht, weil wir einfach die Vorteile von der Zusammenarbeit im Büro sehen. Also wir schauen schon, dass wir möglichst viel dann auch vor Ort an einem Tisch machen. Und auch wenn es vielleicht gar nicht unbedingt immer die Arbeitsthemen sind, aber einfach dieser Zusammenhalt als Firma ist uns da auch wichtig, dass man da sich vor Ort auch mal sieht.
Ja, verstehe ich. Ja, du hast ein bisschen auch angesprochen, die VC-finanzierte Front, die es da gibt, auch in Deutschland mit Personio. Gab es da mal Gespräche dererseits, dass die gesagt haben, hey, da gibt es ja jemanden, der macht Zeiterfassung ganz gut, unser Produkt ist eher so lala, das Konto ist ja voll. Ich schreibe dem Moritz mal eine Mail, vielleicht hat er ja Bock zu verkaufen. Ist es mal, also passiert sowas, dass ihr da so Mails bekommt? Jetzt gibt es euch ja schon länger. Du hast jetzt auch ein bisschen erzählt, dass euch das Finanzen auch passen. Gibt es da Angebote und wie gehst du damit um?
Ja, gibt es tatsächlich sehr, sehr regelmäßig, also fast im Wochentakt.
Im Wochentakt, okay.
Ja, also jetzt nicht von Wettbewerbern oder Personio, aber gerade von größeren. Also wir sind wahrscheinlich jetzt gerade in so einen Bereich gerutscht, wo wir jetzt auch für größere Investoren interessant werden und also auch viele amerikanische oder englische
Länder,
genau.
Okay.
Genau. Mhm. Ja, wie ernst die dann wirklich sind oder ob die erstmal nur ins Gespräch kommen wollen, ist halt eine andere Sache. Ansonsten aber auch aus Deutschland, also wir waren auch immer mal wieder mit ein paar Deutschen im Gespräch, aber nie ernsthaft, weil wir da eigentlich noch länger eigenständig wachsen wollen. Wir sehen einfach viele Vorteile. Wir haben das jetzt jahrelang so gemacht, dass wir ja uns da nur intern abstimmen mussten, kein großartiges Berichtswesen aufbauen mussten und einfach sehr unabhängig auch entscheiden und agieren konnten. Und das ist schon ein Riesenmehrwert.
Ja, also ist kein Thema bei euch sozusagen.
Aktuell nicht. Also natürlich, ne, wenn man so die richtige Situation kommt, wo wir vielleicht sagen, okay, da hat die ganze Firma jetzt einen Riesenmehrwert von, dann ist das vielleicht was anderes, aber nur um da irgendwie einen Geldgeber drin zu haben, das sehen wir aktuell gar nicht.
Aber es ist ja auch für dich selber, jetzt machst du das ja auch schon, was haben wir jetzt, 25, ja, über 10, 12, 13 Jahre, je nachdem, wie man es halt sieht. Wie schaffst du es da für dich, dass du die Motivation hochhältst? Das ist ja auch das, was viele dann machen, wenn die sowas 10 Jahre mal gemacht haben, dass die dann weiterziehen wollen selber, dass sie wieder eine persönliche Challenge irgendwie haben oder mal sich wieder mit anderen Themen beschäftigen können. Also wie schaffst du es für dich so, die Motivation da hochzuhalten, dass du da jetzt nach wie vor dafür brennst?
Auch wenn dieses Thema Zeiterfassung vielleicht so langweilig klingt, also allein diesen Unternehmensaufbau und das Wachstum dazu begleiten, das macht schon jeden Tag noch Spaß. Und ich glaube tatsächlich, dass sowas auch dann wiederkommt, wenn man eben ein bisschen größer wird. Also jetzt, wenn man so den ganzen Verlauf sich anschaut von vor 10 Jahren zu jetzt, haben wir halt Riesenschritte gemacht. Und ich sehe andersrum aber auch noch weiter. Also jetzt sind es einfach andere Herausforderungen geworden, wenn man jetzt von 5-6 Millionen ERA wachsen will auf 10 oder 15. Das ist einfach so der Weg, den ich da auch noch gerne begleiten möchte. Und ja, das stimmt, das höre ich auch immer wieder, dass da viele dann sagen, okay, jetzt bin ich bis dahin gekommen, jetzt will ich vielleicht was anderes machen. Aber diesen Step zu jetzt einem, ich sag mal, richtigen etablierten Unternehmen, der ist für mich auch spannend und bringt einfach ganz, ganz andere Herausforderungen. Was so ein bisschen schwierig tatsächlich ist, was die Motivation angeht, man muss einfach aufpassen, dass man plötzlich nicht nur noch Bürokram, sag ich mal, macht, Bürokratie. Also da kommt natürlich, wenn man größer wird mit 35, 36 Mitarbeitern, irre viel dazu. Also vom Elternzeitantrag über ein BEM-Gespräch oder sonst was. Das sind alles Sachen, wo man als Unternehmer und als ITler eigentlich überhaupt keine Lust drauf hat.
Ich hätte jetzt gedacht, deswegen gehst du noch hin und codest alles mal ein kleines Feature. Aber du hast ja jetzt angesprochen, dass ihr beide kaum noch codet. Also irgendwie
nicht.
Ist ja das dann auch, ja. Wie kriegst du es dann hin? Also mit ist es dann ein Produkt und die Menschen, die das ausmachen?
Genau, also das, also am Produkt selber sind wir beide, Thomas noch mehr als ich, aber ich auch noch sehr, sehr nah dran. Also da sind wir auch in der Feature-Planung mit drin. Da überlegen wir uns, gucken auch Designs noch drüber und sowas. Also da bringen wir schon viel unsere Erfahrung und das Know-how mit ein. Da legen wir auch Wert drauf, dass das eben nicht zu kurz kommt. Und ja, vielleicht würde das so ein Investor eben auch anders sehen, der sagt, okay, ihr müsst euch da komplett rausziehen, da wird jetzt ein Product Owner eingestellt und ihr macht nur noch Strategie. Aber das wollen wir nicht, dann würde vielleicht wirklich die Motivation ein bisschen flöten gehen, wenn man da komplett von diesem Produkt und dem Team auch weg wäre.
Hast du jetzt in den Jahren, auch vor allem in der Anfangszeit, gab es mal irgendwelche Situationen, wo es kurz davor war zu scheitern, wo ihr euch hinterfragt habt, dass es vielleicht doch das Falsche ist? Also jetzt gerade dann auch vor dem 2017, gab es da so Fuck-Ups oder irgendwelche Dinge? Ich meine, du hast ja gesagt, ein langjähriger Mitarbeiter hat damals euch verlassen und das hat euch dann ja aber irgendwie aber auch den Impuls gegeben, dass ihr dann gesagt habt, komm, wir machen das Vollzeit. Also ist ja eigentlich eine negative Situation am Anfang gewesen und ihr habt es ins Positive gekehrt, aber ist immer sowas, was mich interessiert, gab es irgendwelche Fuck-Ups und wie seid ihr damit umgegangen?
So richtig nicht. Also wir hatten so ein bisschen die zwiespältige Situation, dass dieses Agenturgeschäft eben sehr gut lief und da waren schon so die Gedanken, okay, lass mal nicht dieses kleine eigene Produkt da weg, weil das bringt halt irgendwie gar nichts an Umsatz rein. Und also da war die Verteilung wirklich, ich weiß nicht, 90-95% kamen aus den Dienstleistungskunden und ein ganz kleiner Teil nur aus Flocodoo. Da waren die Gedanken natürlich schon irgendwie da, okay, lassen wir es vielleicht sein, lohnt sich das da wirklich noch Zeit reinzustecken. Aber eigentlich waren wir uns ja immer einig, dass wir gesagt haben, okay, das ist schon so das Ziel, wo wir darauf hinsteuern. Das andere ist jetzt so ein Mittel zum Zweck, um es da irgendwie zu finanzieren. Oder also teilweise hat noch ein Mitarbeiter für abgestellt, den wir dann eben querfinanziert hatten durch die anderen Sachen. Das war schon immer so das Ziel. Natürlich gab es da schon, oder gerade die ersten Jahre, das waren schon Durststrecken, wo wir halt auch wenige Kunden einfach noch hatten und wo einfach wenig bei rumkam. Aber wie gesagt, also letztendlich hat man immer so das Ziel vor Augen, das auszubauen und dann uns da verwirklichen zu können.
Wenn du sowas wie jetzt Personio siehst, die ja nach euch gestartet sind, glaube ich, und dann vollgepumpt werden mit Geld und größer werden und größer werden und du jetzt da, ja, du siehst die halt von außen und denkst, wie schafft man es da selber, ruhig sein Ding weiterzumachen? Also das ist ja auch eine Riesenablenkung und könntest du denken, naja, da könnten wir jetzt sein. Auf der anderen Seite weißt du jetzt auch gar nicht, wie es, man hört ja da so Diverses, wie es jetzt da so gerade läuft. Wie schaffst du es da ruhig zu bleiben und calm an deinem Business zu arbeiten sozusagen?
Wir haben uns eigentlich schon immer relativ wenig für die Welt aus oder nein, nicht die Welt aus, aber zumindest die Wettbewerber interessiert. Natürlich kriegt man das immer, das prasselt alles auf einen nieder, diese Finanzierungsrunden. Aber zum einen wollen wir da gar nicht sein, da sind wir vom Typ her gar nicht so, dass wir da ja auch so ins Risiko gehen. Also letztendlich, hat es ja gerade schon angesprochen, da ist ja auch nicht alles rosig, also jetzt gab es irgendeine Entlassungswelle und das ist nicht unser Ding, da irgendwie erstmal das groß aufzublasen und dann darauf zu hoffen, dass das wirklich alles funktioniert, sondern gehen da eher deutlich bodenständiger ran. Und ja, Geheimrezept ist eigentlich nur dranbleiben, sich da nicht irritieren lassen und weitermachen. Auch im Marketing zum Beispiel, also bei den Google Ads Ausgaben, da sieht man ja teilweise, wie da so die Spends verteilt sind zu den Wettbewerbern. Natürlich ist Personio da ganz oben dabei, obwohl Zeiterfassung für die irgendwie nur so ein Nischenmarkt ist. Aber wahrscheinlich werden die das auch nicht dauerhaft so durchziehen, dass sie da die Preise so hoch halten können. Also die sind teilweise bei jedem Suchbegriff da auf Platz 1 zahlen, das Doppelte von uns. Das wird wahrscheinlich nicht auf Dauer funktionieren.
Ja, das ist schon eine Wette dann von denen, dass die sagen, naja, über diese Seitengeschichte Zeiterfassung kriegen wir einen Kunden für unsere große Suite, ne?
Ja.
Das ist ja auch schon, ich verstehe. Investierst du denn selber schon in andere Sachen oder bist du noch nach wie vor voller Fokus auf Clockodu?
Nee, da ist voller Fokus noch auf Clockodu. Haben wir immer mal wieder drüber nachgedacht, aber das war irgendwie nie so richtig ein Thema. Also wir hatten damals, das war noch 2015, 2016 überlegt, ob wir Produkt parallel irgendwie noch was anderes starten, aber haben wir relativ schnell dann auch wieder sein lassen, weil letztendlich braucht es, glaube ich, diesen Fokus auch, also auch immer noch, dass wir uns da voll drauf konzentrieren und einfach immer mit drin hängen und dass man da auch vorankommt.
Wie gehst du heute? Also jetzt, wir nehmen heute am Montag, 10. November auf. Ich glaube, die Folge kommt in 3 Wochen raus. Wie ist deine Arbeitszeit jetzt mittlerweile? Hast du eine normale 40-Stunden-Woche? War ja wahrscheinlich am Anfang in den Gründungsjahren auch komplett anders, aber hat sich das so normalisiert?
Ja, also auf jeden Fall. Wir erfassen tatsächlich jetzt auch seit Jahren schon selbst mit Clockodu die Zeiten, Thomas und ich. Ja. Und von daher, das war uns auch immer wichtig, dass wir sowohl bei uns, aber als auch bei den Mitarbeitern darauf achten, dass das eben nicht diese typischen Startup-Wochen werden, wo man überhaupt keine Zeit mehr für andere Sachen hat. Sondern, also wir wollen schon viel leisten und viel erreichen, aber ich sehe es nicht, dass man da jetzt 60, 70 Stunden für arbeiten muss. Natürlich hat man am Anfang als Student oder sowas da auch mal mehr Zeit reingesteckt, abends spät noch programmiert. Bin mittlerweile halt auch etwas älter geworden mit 41 und 2 Kindern. Ist das einfach ganz anders. Da hat man eben auch ein Leben drumherum noch und möchte dann um 17 Uhr eben auch zu Hause sein.
Ja, hat man andere Prioritäten, kommt zumindest auch mit rein. Okay, ja, hast du meine Frage auch schon beantwortet, ob du die Arbeitszeit dann selber erfasst, ist natürlich total interessant, dass du das natürlich...
Ist, glaube ich, auch für jeden Unternehmer genau auch sehr, sehr spannend, dass man das einfach mal sieht, was man da wirklich macht. Ja. Und natürlich mache ich auch am Wochenende mal 2 Stunden, aber auch die erfasse ich dann und sehe einfach mal, was da wirklich auch gemacht wird. Und ich glaube, es ist für jeden auch ganz gut, das mal im Blick zu haben, auch um so einen Vergleich zu haben, lohnt sich das eigentlich oder stecke ich da jetzt irgendwie eigentlich 2 Vollzeitstellen rein und es kommt doch nichts bei oben. Das sollte man eben auch nicht auf Dauer dann durchziehen.
Und die 1,5 Stunden, die wir jetzt hier hatten, die buchst du dann auch wirklich so auf Marketing oder auf, also gibt es dann quasi so ein, Ja, ich weiß nicht genau, wie ich es jetzt nennen würde, Podcast-Aufnahme oder gibt es da so ein Projektelement, wo du es drauf buchen kannst dann?
Ja, ganz genau, habe ich jetzt vorhin gestartet. Also das Projekt ist das Marketing und die Leistung tatsächlich verschieden ist, weil ich es nicht so richtig angruppieren konnte, aber wir haben eine Beschreibung noch dazu und da habe ich genau deinen Podcast eben erwähnt, dass das die Aufnahme dafür ist. Und das kann man dann eben, also ich werde jetzt nicht diese Woche noch drei andere Podcasts aufnehmen, aber theoretisch könnte man das dann eben zusammengefasst auswerten und dann sieht man am Monatsende eben auch, oh, ich habe da quasi 8 Stunden in Podcast gehangen.
Dass man auch weiß, was man denn tut.
Genau.
Okay. Sucht ihr gerade neue Kollegen jetzt so, wenn wir jetzt kurz vorm Ende sind? Gibt es irgendwelche Stellen, die du gerade besetzen möchtest, wo du kurz dafür werben möchtest?
Ja, super spannendes Thema. Wir hatten jetzt dieses Jahr tatsächlich so ein bisschen auf die Bremse gedrückt, was Neuanstellungen anging, nachdem wir letztes Jahr 10 neue Kollegen eingestellt hatten. Und ja,
10 alleine letztes Jahr?
10 alleine letztes Jahr. Also da ging ganz gut was ab. Haben auch gemerkt, dass es echt herausfordernd ist, die alle vernünftig onzuboarden. Also wir haben da eben auch den Anspruch, dass sie auch alle gut ankommen, gut eingearbeitet werden und da niemand irgendwie sitzt, der sich fragt, was soll ich eigentlich tun? Von daher war das schon herausfordernd und vor allem auch so mit diesem KI-Hype hat mir gesagt, okay, wir müssen jetzt erstmal uns ein bisschen sammeln, gucken, was braucht man eigentlich in Zukunft noch? Was sind so die Stellen, die da wirklich noch gefordert werden? Haben jetzt, wie wahrscheinlich die meisten anderen auch, gemerkt, dass sich da jetzt nicht so die Welten ändern und ja, dass man trotzdem noch Mitarbeiter braucht und sich vielleicht so das Profil nur ein bisschen geändert hat. Wollen jetzt tatsächlich aber auch abseits der reinen Entwickler wachsen. Also ganz konkret suchen wir 2 Product Owner, die einfach so in dem Produktmanagement mitarbeiten, das Produkt weiterentwickeln, mit Kunden sprechen und ja, die Features damit planen. Ansonsten wollen wir aber auch, du hast jetzt so ein bisschen angesprochen, diesen KI-Bereich, das bei uns im Ausbau, vielleicht geht es auch in diese Richtung, dass wir da automatische Auswertungen haben und in dem Bereich suchen wir auf jeden Fall auch wen Richtung Data Analyst, Data Scientist, weil wir da bisher noch relativ wenig internes Know-how haben.
Gibt's eigentlich einen, also wo erfahre ich eigentlich als Kunde von neuen Features? Ich habe gerade überlegt, so was ich vorhin nicht gefragt habe, ob eigentlich Social Media und Newsletter sind so noch meine Standardfragen. Es gibt keinen Newsletter von euch, wo ich bekommen kann, oder doch? Habe ich den nicht abonniert?
Doch, den müsstest du eigentlich bekommen. Also alle 1-2 Monate schicken wir das raus, wo eben die Neuigkeiten drinstehen. Ansonsten haben wir es auf der Webseite drauf, so einen klassischen News-Bereich. Genau. Social Media machen wir ansonsten relativ wenig. Wir tun uns auch ein bisschen schwer mit, ja, das machen auch alle anderen, gerade die größeren oder eigentlich die meisten anderen, aber so richtig den Mehrwert haben wir noch nicht gesehen aus, wir posten irgendeinen Quatsch alle 3 Tage. Auch da muss es für uns irgendwie so einen richtigen Mehrwert haben und müssen wir sehen, okay, das bringt den Kunden jetzt auch wirklich was. Von daher ist es ja überschaubar, was wir da haben. Ich weiß auch nicht, ob unsere Kunden da unbedingt das von uns erwarten. Also wenn du jetzt als Kunde für die Zeiterfassung da irgendwie als Social Media durchguckst, erwartest du vielleicht nicht unbedingt Beiträge von uns.
Ich habe mich jetzt gefragt, wo du halt neue Kunden finden kannst noch und ob das was ist, wo ich drauf reagieren würde. Ne? Ah, das ist ja auch schwierig. Ich glaube, das Thema, wenn du das Thema Weiterempfehlung gut machst, ist ja, also spricht es ja brutal für euch als Produkt, wie auch für so vieles, ne? Ist ja auch, macht es ja auch echt einfacher. Wenn das Produkt dann so gut ist, dass die meisten Kunden über Weiterempfehlungen kommen und dann müssen es noch genug sein, sozusagen. Genau. Dann spricht es ja auf jeden Fall für euch und das Produkt, also kann man ja auch nicht anders sagen.
Ja, wir testen immer neue Kanäle auch aus, also auch Social Media, aber so richtig einen Durchbruch haben wir noch nicht erreicht. Also letztendlich, wie du sagst, ist so das Produkt, was am meisten im Moment treibt und neue Kunden bringt.
Mit was beschäftigst du dich so in deiner Freizeit? Also wenn du jetzt sagst, du hast Kinder, bist du dann komplett weg vom Rechner? Wie erholst du dich privat? Wie kannst du mal abschalten?
Ja, tatsächlich mittlerweile eigentlich komplett weg vom Rechner. Das war früher anders tatsächlich. Also gerade so im Studioblog, da hing ich eigentlich immer dann vorm Rechner. Mittlerweile mache ich das bewusst auch eben, dass ich den komplett ausmache zu Hause. Und ja, Kinder, jeder, der welche hat, weiß, dass sie schon sehr viel Freizeit in Anspruch nehmen. Ich mache ansonsten sehr, sehr viel Sport. Versuche möglichst viel draußen zu sein, eben einfach so einen Gegenpol zu diesem Büro-Arbeitsplatz zu haben.
Ja, gibt es irgendwelche Dinge, die für dich da besonders gut funktionieren, um abschalten zu können?
Tatsächlich das Klettern und Bouldern. Wenn ich da irgendwie in der Halle oder an der Wand hänge, dann denke ich an gar nichts anderes mehr und das funktioniert super.
Ja, das ist, glaube ich, auch was, wo du jetzt nicht nebenher noch einen Podcast oder sowas hören kannst, sondern wo man sich wirklich drauf konzentrieren muss.
Aber, ne? Genau, finde ich auch ganz gut, dass man eben nicht, weil klar, sonst beim Bahn fahren oder Auto fahren, dann hört man nebenbei noch von dir einen Podcast oder einen ähnlichen.
Ja,
man ist ja doch immer diesem, man ist ja doch immer diesem Arbeitskosmos drin und mir ist aber total wichtig, da auch eben einfach mal abzuschalten und sowas dann gar nicht zu machen.
Ne, alles klar. Ja, ich habe alle Fragen durch. Gibt es eine Frage, die ich nicht gestellt habe, über die du, auf die du gewartet hast? Gibt es irgendwas, was du noch loswerden möchtest?
Nee, tatsächlich hast du das, glaube ich, komplett abgearbeitet. Du hattest mir am Anfang gesagt, ob ich noch einen Tipp für die Hörer hätte, die einen Geheimtipp. Geheimtipp ist natürlich immer schwierig. Ich würde aber schon mitgeben, wir haben es vorhin mal ganz kurz angesprochen und ich glaube, durch meine lange Historie oder wie lange wir das schon machen, kann ich es ganz gut sagen. Das Wichtigste ist, glaube ich, da einfach dran zu bleiben an dem eigenen Projekt und nicht zu schnell aufzugeben. Das hören wahrscheinlich auch viele, aber das ist auch einfach so, dass man da einfach einen langen Atem braucht. Wir haben da eben auch einige Jahre gebraucht, 5, 6 Jahre, um da irgendwie auf den grünen Zweig zu kommen oder zumindest wirklich einen positiven Cashflow zu haben. Und wenn man ein gutes Produkt hat und da dran bleibt, dann funktioniert das meistens auch.
Hast du, wo kriegst du denn dein Wissen her? Also sind es Podcasts oder liest du auch, hast du noch einen Buchtipp, wo dir jetzt gerade für euch weitergeholfen hat oder im SaaS-Umfeld? Gibt es irgendwas, was dir einfällt?
Bücher finde ich irre schwierig, weil die einfach so schnell veralten. Ansonsten, also viel über Blogs tatsächlich auch, dass ich da lese. Und ansonsten mittlerweile tatsächlich auch viel ChatGPT, dass die zumindest erstmal Anreize und Ideen geben, was man da lesen könnte. Gar nicht, dass ich das Wissen komplett dadurch aufbereiten lasse, aber dass man zumindest fragt, was sind dann so gute Quellen, um mich in Thema XY jetzt fortzubilden.
Ja, okay. Oh, alles klar. Also ich frage immer ganz gern auch so nach Buchtipps gerade oder nach dem, weil es ja auch so was, wo man ein bisschen abschalten kann, bisschen zumindest, hat es auch was mit dem Business zu tun und vielleicht lernt man noch was Neues dazu, deswegen hat es mich interessiert. Ja, Moritz, vielen, vielen Dank und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Ich bleibe auf jeden Fall treu und schaue mir jetzt mal dieses Weiterempfehlungsprogramm noch an und dann gucke ich mal, ob ich das vielleicht in den Podcast packe. Wer es euch noch nicht kennt und ausprobieren möchte, dann kann er es gerne darüber machen. Und dann, ja, vielen Dank und viel Erfolg weiterhin.
Ja, vielen Dank dir auch für die tolle Aufnahme und ja, bis bald. Ich hoffe, du bleibst lange dabei.
Ja, ich hab's vor. Danke, mach's gut. Ciao.
Danke, ciao.
Ja, und das war auch schon wieder Folge 148 von Happy Bootstrapping. Vielen, vielen Dank, falls du bis hierhin gehört hast. Schreib mir gern auf jeden Fall, ob du es bis zum Ende gehört hast, wie es dir gefallen hat. Natürlich kannst du auch bei Spotify einen Kommentar hinterlassen oder eine Bewertung, würde mich super freuen. Aber jegliches Feedback ebenfalls einfach per Mail an hallo@happy-bootstrapping.de oder übers Kontaktformular auf der Website. Ansonsten vielen Dank an uns fürs Sponsoring der Folge. Und in der nächsten Woche spreche ich mit der Emily Renk von Zodiac Studios. Die Emily, die ist eigentlich Kunstkuratorin und hat aber jetzt eine eigene Unterwäsche oder ja, ist viel mehr wie Unterwäsche, Brand am Start. Und die heißt Zodiac und das gibt's nächste Woche in Folge 149. Bis dann, mach's gut. Ciao, ciao.